Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Treibstoff-Podcast. Der Michael Klafke ist zwar aus dem Urlaub wieder zurück, aber ich habe trotzdem meinen Kollegen Martin Maßmann nochmal mitgebracht, weil es letztes Mal ja auch so gut geklappt hat. Und natürlich haben wir wieder einen Gast. Heute ist es Rune Hoffmann von Asklepios. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Rune, du hast einen, man könnte fast sagen, klassischen Lebenslauf für viele Pressesprecher heutzutage, denn du kommst ursprünglich aus dem Journalismus. Du hast erstmal Volkswirtschaft studiert und dann lange als Wirtschaftskorrespondent in Frankfurt gearbeitet, für verschiedene Publikationen des Münchner Finanzen Verlags. Dann bist du in die Unternehmenskommunikation 2009 der Börse Stuttgart gewechselt, hast also sozusagen die Seiten gewechselt. Was dann auch viele Jahre Pressesprecher bei der HSH Nordbank und bist jetzt seit 2015 verantwortlich für Marketing und Kommunikation bei Asklepios. Warum hast du die PR-Branche gewechselt? Das ist immer die Frage, die du bestimmt schon ganz oft gehört hast, aber jeder hat seine andere oder eine eigene Story dazu. Deshalb interessiert uns das natürlich auch.
Ja, tatsächlich hat sich das ein bisschen so ergeben. Ich habe studiert bis 1999 und habe schon während meines Studiums leichte journalistische Erfahrungen sammeln können und bin dann zu Axel Springer in die Entwicklungsredaktion gegangen. Wir hatten damals ein Börsenmagazin herausgebracht. Das ist dann in den Finanzen Verlag übergegangen. Das war eine hundertprozentige Tochter von Axel Springer. Und für die war ich dann halt in Frankfurt als Wirtschaftskorrespondent unterwegs. Gleichzeitig begann damals so die erste wirklich große Verlagskrise in Deutschland. Oder nein, es war sicherlich nicht die erste, aber es war eine sehr große nach dem Zusammenbruch des neuen Marktes. Und ich war damals sehr aktiv in einem Bereich, der sich verbriefte Derivate nannte oder sich heute auch noch so nennt. Und hatte dort eine gewisse Expertise mir aufgebaut und parallel dazu suchte dann 2002 die Börse Stuttgart jemanden, der ihnen auf der Unternehmenskommunikationsseite einen Bereich, den wir TV-Kommunikation genannt hatten, aufbaute. Und da bin ich angesprochen worden und so ergab sich das. Es war damals so, dass der Verlag so alle halbe Jahr eine neue Personalrunde machte, die dankenswerterweise immer an mir vorbeiging. Und dennoch dachte ich so, na, ist vielleicht kein schlechter Zeitpunkt, um vielleicht auf die Unternehmenskommunikationsseite zu wechseln. Ich fand das sehr spannend. Die Börse Stuttgart war ein sehr aufsteigendes Unternehmen damals. Und tatsächlich muss auch fairerweise, die haben auch gut bezahlt. Es gab auch noch ein bisschen mehr Geld. Insofern war der Schritt relativ leicht und das war auch ein guter Schritt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben da sehr viel entwickelt und gestaltet und aufgebaut. Und das habe ich gut 5 Jahre lang gemacht, bevor ich dann sozusagen dann die nächste Stufe gemacht habe, dass ich dann in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der HSH Nordbank eingestiegen bin, die ich dann auch später dann geleitet habe.
Du bist eigentlich zu einer sehr spannenden Zeit in den Finanzbereich gewechselt, also jetzt von der, ich meine grundsätzlich das Thema Finanzen hast dich natürlich schon länger verfolgt, auch auf der journalistischen Seite, aber jetzt von der Unternehmenskommunikationsseite bist du dort eingestiegen, eigentlich so kurz vor der Finanzkrise. Ich habe eine Parallele, ich bin auch 2003 in die Bankenbranche eingestiegen und war dort auch bis 2013, also eine ähnliche Parallele zu dir. Und das war doch eine sehr spannende Zeit. Finanzkrise klingt immer so schreckhaft, finde ich, bei vielen, weil die sagen, oh Gott, ein bisschen bemitleidenswert heutzutage angucken. Aber gerade wenn man in der Zeit die Kommunikation leitet, hatte man ja auch sehr, sehr viele Herausforderungen. Wie hast du so im Nachgang jetzt diese Zeit wahrgenommen?
Naja, zunächst mal, ganz streng genommen, komme ich eigentlich aus der Finanzindustrie. Ja. Ich habe, wie gesagt, journalistisch Finanzen gemacht, bei der Börse Stuttgart waren es Finanzen und Bank war dann sozusagen einfach nur eine andere Facette der Finanzindustrie. Tatsächlich bin ich seinerzeit zur HSH Nordbank geholt worden, um den Börsengang zu begleiten. Ich bin Ende 2007 dort eingestiegen und Ende 2008 gegen Lehman pleite und damit ist der gesamte Bankenmarkt zusammengebrochen und natürlich hatte sich mit der Subprime-Krise vorher schon abgezeichnet, dass das, naja, sagen wir mal, zumindest nicht das beste Jahr für einen Börsengang werden würde, das Jahr 2008. Es kam dann alles ganz anders und das war eine wirklich sehr, sehr bewegende Zeit, auch für einen selber, weil natürlich damit große Einschnitte in die Bank erfolgten, wo man sich natürlich auch nicht sicher war, was bedeutet das für einen selber. Aber ich hatte seinerzeit dann sehr schnell von meinem damaligen Chef und dann zu guter Letzt auch vom Vorstand den Rückhalt bekommen, dass man das also auf jeden Fall mit dem Team, das wir damals hatten, auch machen möchte. Und dann war es, muss ich ganz ehrlich sagen, eine extrem spannende Zeit. Man hat unheimlich viel gelernt. Ich glaube, es gibt kein vergleichbares Unternehmen, wo man Krisenkommunikation in einer derartigen Facettenbreite wie bei der Harzer Nordbank erleben durfte, finden konnte. Und das war sehr lehrreich, hat sehr viel Spaß gemacht. Man hat sehr enge Kontakte zu Journalisten aufgebaut. Und es war toll, hat Spaß gemacht. War natürlich sehr aufregend, weil wir natürlich viele Vorstandswechsel hatten. Wir hatten eine Klage gegen den Vorstand, die dann auch zu einem Strafprozess geführt hat, dann später. Also da war eigentlich alles dabei. Ich sage mal so, nachher bei der HSV Nordbank gab es seinerzeit wirklich Sex, Crime und Rock'n'Roll, was durch die Medien getrieben wurde. Und das war toll. Also das war sicherlich für die Bank eine harte Zeit, aber für Kommunikatoren war es eine sehr lehrreiche und sehr spannende Zeit. Mhm.
Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre in der Branche. Wenn du zurückblickst, würdest du sagen, die Anforderungen oder die Herausforderungen haben sich in den letzten 10 Jahren geändert an Kommunikatoren? Oder wie siehst du so den Lauf der Zeit in der Branche?
Ja, definitiv. Die Anforderungen haben sich in den letzten, ja, kann man ruhig sagen, 15, 20 Jahren dramatisch verändert. Insbesondere natürlich durch das Thema Digitalisierung ist natürlich auch die Bandbreite, die man bedienen muss, sehr viel breiter geworden. Man ist auf sehr viel mehr Kanälen unterwegs, man ist sehr viel transparenter, man ist viel näher und man will auch näher sein am Kunden. Das alles abzudecken ist schon ein wirklich breites Paket.
Wenn man viel Krisenkommunikation macht, dann ist es immer eine große Herausforderung, aber man kann sich ja auch nicht immer gegen alles im Vornherein absichern. Also viele Dinge macht man eventuell auch intuitiv, ich will nicht sagen aus dem Bauchgefühl, das klingt immer oft so negativ, aber man muss ja sehr, sehr schnell handeln, wägt alles ab und entscheidet sich dann für den Weg, wo man glaubt, dass die Vorteile überwiegen. Aber 100%ig sicher, wie dann der weitere Verlauf ist, ist man sicher nie. Gibt es etwas, was mal richtig schiefgelaufen ist, wo du im Nachhinein sagen würdest, hättest du die Situation nochmal, würdest du einen anderen Weg einschlagen?
Mein größter.
Fuck up. Ja, also es gibt immer Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, wo man im Nachhinein sagen würde, das würde man anders machen. Insbesondere bei der HSH Nordbank gab es natürlich so vereinzelte Situationen, wo man im Nachgang sagt, die hätte man anders machen müssen. Gab da mal eine Pressekonferenz, die eigentlich gar keine sein sollte, sondern es sollte eigentlich ein kurzer Doorstep sein, wo zwei neue Vorstände vorgestellt werden sollten. Oder ich glaube, es war sogar nur einer, wenn ich es richtig erinnere. Und das war direkt aus dem Aufsichtsrat heraus. Das Ganze endete dann in einem ziemlichen Fiasko, muss man fairerweise sagen, weil die Journalisten warteten dort auf den Vorstand, der dort einfach nur mal kurz den neuen Mann präsentieren wollte, zusammen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden damals. Und das zog sich hin. Gleichzeitig war die Gemengelage sowieso schwierig das Bedürfnis nach Informationen war extrem groß zu der Phase und das endete dann zu, dann jetzt in einem wirklichen Chaos und die Journalisten waren relativ unbefriedigt, weil die Fragen, die sie gestellt haben, konnte zu dem Zeitpunkt keiner beantworten, fairerweise. Und im Nachhinein muss man sagen, das hätte man damals wahrscheinlich gar nicht machen sollen. Ja, es wäre vielleicht alles anders gelaufen, wenn man da ein bisschen pünktlicher im zeitlichen Setup geblieben wäre. So ist es halt wirklich nach hinten losgegangen. Aber zu guter Letzt, also man kann nicht immer alles richtig machen da. Wichtig ist, wie man damit auch im Nachhinein umgeht. Und natürlich muss man auch teilweise intuitiv mit einer Situation umgehen. Und man hat natürlich auch gerade in so Krisenzeiten die Situation, dass man das ein oder andere Mal dadurch dupiert wird, dass der ein oder andere Kollege die ein oder andere Information vorenthalten hat, die vielleicht relevant gewesen wäre. Zu guter Letzt haben wir aber immer alles irgendwie hinbekommen und wie gesagt, wir haben sehr daran gearbeitet, dass wir ein gutes Verhältnis zu den Journalisten aufbauen, dass wir eben halt auch viel im Hintergrund machen konnten, was man so im On nicht machen kann, und das ist, glaube ich, auch wirklich, glaube ich, dann das A und O, dass man tatsächlich das Verhältnis so sicher aufgebaut hat, dass man im Hintergrund mit den Leuten mehr reden kann als im On. Da kommt man da relativ gut durch.
Du bist jetzt in deiner Position bei Asklepios nicht nur der Leiter der Kommunikation, sondern leitest auch die Marketingkollegen oder die Marketingabteilung. Ist das für dich ein logischer Schritt in der heutigen Zeit, dass beides unter einem Dach ist?
Das ist eine gute Frage. Ja, viele Unternehmen kommen davon ja wieder weg. Einige kommen dahin schon wieder zurück. Ja, wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Hängt auch immer ein bisschen vom Unternehmen selber ab. Ja, es gibt einige Unternehmen, die hängen das Marketing sehr stark an den Produktbereichen an. Es hängt also ein bisschen vom Unternehmen selber ab. In unserem Fall macht das Sinn. Und ich glaube, grundsätzlich macht es für viele Unternehmen Sinn, Kommunikation und Marketing einfach eng beieinander zu haben, das unter einem Dach zu halten, weil es einfach unheimlich viele Synergien da gibt. Und gerade wenn man darüber nachdenkt, dass wir in einer vernetzten Welt sind und wir viele Kanäle heute bedienen müssen, macht es aus meiner Sicht sehr viel Sinn, das zusammenzuführen. Und eigentlich müsste man noch viel enger die Bereiche Online-Kommunikation, Marketing, digitale Kommunikation und was da alles gibt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit noch enger zusammenbringen. Viele Unternehmen machen das schon, wir sind da noch nicht ganz so weit, wir werden da immer besser, wir nähern uns dem Thema da immer mehr an, aber ich halte das für richtig.
Die Asklepios-Kliniken sind ja ein Riesenunternehmen und da stellt sich mir immer die Frage, wie macht ihr das in der internen Kommunikation? Bei so vielen Mitarbeitern, vor allem bei Pflegekräften, bei Ärzten, die ja auch für sich einen anderen Fokus haben, ihre tagtägliche Arbeit haben, wie geht ihr damit um? Wie erreicht ihr eure Mitarbeiter bei so einem großen Komplex und einer so großen Reichweite?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben rund 47.000 Mitarbeiter im Unternehmen in ganz Deutschland, rund 160 medizinischen Einrichtungen. Das ist also sehr weit gefächert. Wir haben eine zentrale Kommunikation hier in Hamburg, in der Konzernzentrale. Wir haben aber auch dezentral Kommunikatoren, mit denen wir uns regelmäßig austauschen, die wir teilweise eben halt auch mit Informationen und Themen und Features aus der Zentrale heraus bedienen, aber ein deutlicher Teil wird auch sehr lokal gemacht, ja, und das muss auch sein, weil natürlich auch die lokalen Bedürfnisse immer noch mal ein bisschen anders sind und ein bisschen anders gelagert sind, als wir es aus der Zentrale heraus machen. Gleichzeitig muss man sagen, sind wir als Unternehmen der Daseinsvorsorge haben wir ganz viele Mitarbeiter, die tatsächlich am Patienten arbeiten und nicht am Computer. Das heißt, man muss dort andere Kanäle bedienen, um sie zu erreichen. Wir haben Intranet, wir haben Mitarbeitermagazine, aber wir sind jetzt gerade dabei, uns da auch nochmal breiter aufzustellen, indem wir nämlich jetzt in den nächsten Wochen ein neues soziales Internet aufbauen, Social Intranet einführen werden, das dann eben halt auch von jedem Mitarbeiter mobil erreicht werden kann, und davon versprechen wir uns schon, dass wir nochmal dichter an unsere Mitarbeiter rankommen.
Gibt es viele Mitarbeiter, die auch die Standorte wechseln? Also ich habe zum Beispiel, Hintergrund meiner Frage ist, ich habe gelesen, dass ihr peu à peu so Centers of Excellence aufbaut, also so ein paar Standorte habt, die sich auf spezielle medizinische Themen spezialisiert haben. Und es könnte deshalb ja auch gut sein, dass es deshalb zu einem Wechsel von Mitarbeitern kommt, weil die sagen, sie haben eine besondere Expertise in dem und dem Bereich und deshalb sind sie besonders gut dann an einem anderen Standort aufgehoben, wo dort vielleicht ein Schwerpunkt dafür gelegt wird. Mhm. Ermöglicht ihr sowas oder kommt das oft vor?
Also es ist grundsätzlich möglich, dass man den Standort wechselt. Allerdings muss man fairerweise sagen, sind die Bedürfnisse da sehr asymmetrisch. Ja, natürlich gibt es mehr Leute, die Lust haben, irgendwie nach Hamburg zu kommen und in der Großstadt zu arbeiten, als dass Leute Lust haben, keine Ahnung, in Sebnitz im tiefen Osten zu arbeiten, ja, was dann eben ein relativ kleiner Ort ist mit einem relativ kleinen Krankenhaus, um nur ein Beispiel zu nennen. Grundsätzlich ist das möglich. Es muss natürlich immer eine Stelle frei sein, eine Stelle da sein, aber wir bieten das an und wir unterstützen das im Zweifel auch. Die Centers of Excellence, um das auch einmal zu sagen, das sind für uns medizinische Schwerpunkte, medizinische Hochleistungszentren, die wir aufbauen in einzelnen Fachbereichen, wo wir eben eine besondere Expertise aufbauen und wo wir auch dann jeweils besonders herausragende Ärzte und medizinisches Gerät dort haben und dort eine deutlich überregionale Strahlkraft erzeugen wollen. Und die haben wir im gesamten Bundesgebiet verteilt.
Ihr habt vor 2 Jahren, glaube ich, die erste große Image-Kampagne des Unternehmens gestartet, unter dem Claim Gesund werden, gesund leben. Wenn man sich jetzt die Krankenhausbranche anguckt, dann ist es vielleicht die einzige Branche, die wirklich, was wir ganz gerne Zielgruppen nennen, die das gesamte Spektrum abdeckt. Also vom Neugeborenen bis zu älteren Menschen steckt da eigentlich die gesamte Zielgruppe, die man sich vorstellen kann, irgendwie in dieser Branche drin. Ist das manchmal eine Herausforderung oder eine Chance in der Kommunikation, dass man jeden ansprechen kann bzw. muss?
Ja, beides ist eine Chance und Herausforderung zugleich. Was haben wir gemacht damals? Wir haben gesagt, Asklepios gibt es 30 Jahre und in diesen 30 Jahren hat sich Asklepios auch deutlich weiterentwickelt. Und wir sind sicherlich mal als Krankenhausbetreiber gestartet, der sich rein auf das Krankenhausgeschäft fokussiert hat. Das sind wir aber schon lange nicht mehr. Ja. Bei uns beginnt sozusagen die Customer Journey schon, bevor der Patient ins Krankenhaus kommt, und sie endet auch nicht zwingend, wenn er das Krankenhaus wieder verlässt. Und das wollten wir ein bisschen rüberbringen und wir wollten halt ein bisschen näher ran an den Kunden, an den Patienten und diese Haltung auch rüberbringen. Deswegen haben wir auch seinerzeit den Claim geändert, ja, in gesund werden, gesund leben. Gesund werden ist im Grunde der medizinische Teil, den wir haben, den wir stationär und ambulant bedienen, und das gesund leben ist das, was wir drumherum anbieten. Ja, wir versuchen, unsere Patienten oder auch Nicht-Patienten, Angehörige mit Informationen zu versorgen, wie man gesund durchs Leben kommt. Das betrifft Ernährung, das betrifft Bewegung, das betrifft auch teilweise Sachen, die man machen muss, wenn man eine Operation hinter sich hat. Und das wollten wir einfach in unserer Kampagne ein bisschen stärker rüberbringen und auch ein bisschen mehr Visibilität erzeugen. Und das Ganze natürlich auch nach innen und außen. Ja, und wenn man auf unsere Zielgruppen schaut, natürlich decken wir das ganze Spektrum ab. Ja, wir richten uns natürlich an denjenigen, der krank ist und ins Krankenhaus möchte oder eine Behandlung braucht. Wir richten uns aber natürlich auch an die Angehörigen, die möglicherweise für ihre Mutter oder für einen Verwandten ein gutes Krankenhaus brauchen, weil er eine Knieoperation oder Hüftoperation oder was auch immer braucht. Wir richten uns aber auch an junge Leute, die oder an junge Paare, die zum Beispiel Kinder kriegen. Ja, das ist ja so die erste Phase, muss man sagen, wo man so im Regelfall als Mensch mit dem Krankenhaus in Kontakt kommt, dass man die eigene Familie gründet und Kinder zur Welt bringen will. Das ist so, da geht's los, dass die Leute ein Krankenhaus suchen. Dann hat man eine Phase, wo man auch mal eine Zeit lang einfach nur gesund ist im Regelfall. Und dann geht das dann halt so Mitte, Ende 40, Anfang 50 so langsam wieder los, dass man selber die Probleme bekommt, beziehungsweise dass man sich dazwischendurch dann halt auch um seine Verwandten kümmern muss. Und das ist im Grunde die Zielgruppe, die wir versuchen zu erreichen.
Ihr bespielt also nicht nur alle Kanäle, sondern eure Bandbreite ist extrem bunt. Ihr seid sehr stark sogar auf YouTube mit unterschiedlichen Videos. Ihr macht zusammen mit dem Abendblatt eine Podcast-Reihe mit euren Ärzten, mit unterschiedlichen Gesundheitsthemen. Ihr habt eigene Corporate Publishing Broschüren mit dem Asklepios Magazin. Ihr habt einen eigenen Blog, aber seid natürlich auch sehr aktiv auf Social Media. Welche Rolle spielen gerade die modernen Medien bei euch? Weil jemand, der jetzt auf Social Media Asklepios Kliniken folgt, das ist vielleicht jemand, der mit euch schon gute Erfahrungen gemacht hat und dann sagt, okay, ich like das mal und folge denen. Oder wie du es auch gerade gesagt hast, zum Beispiel junge Familien, die bald ein Kind bekommen, die irgendwie gemerkt haben, okay, ich habe das Krankenhaus schon mal zu so einem Vorabtermin besucht, möchte da gerne mein Kind kriegen, deshalb folge ich euch mal. Aber was sind so Themen, die ihr da aktiv spielt?
Das ist sehr unterschiedlich. Das betrifft den Kanal. Ja, wir haben, ich fange mal bei unserer Internetseite an. Unsere Internetseite, die heißt klepios.com, zu der wir dann sozusagen auch, jedes Krankenhaus hat seine eigene Internetseite, aber die richtet sich sehr stark an den Patienten, der Hilfe sucht. Ja, ich brauche einen Arzt, ich muss operiert werden, ich muss ins Krankenhaus. Wo finde ich das richtige Krankenhaus und den richtigen Arzt? Dann haben wir als zweite Ebene haben wir unseren Content Hub, ja, auf dem wir im Grunde, um nochmal in diesem Claim-Gedanken zu bleiben, das spielen, was wir unter gesund Leben verstehen. Ja, wo wir also die medizinischen Themen oder Themen des Lebens ansprechen, die das gesund Leben und gesund bleiben bedienen, Ernährung, Bewegung, keine Ahnung, was es da noch so alles gibt. Da kommen wir mit den Themen sehr viel lockerer rum, auf einer ganz anderen Ebene, nicht so medizinisch, ja. Aber natürlich bieten wir dort auch Absprünge zu unserer asklepios.com-Seite. Also wenn wir dort über Bewegung reden und dann haben wir so kleine Punkte, wo wir sagen, wenn du Probleme mit deinen, ich sag jetzt mal, mit deinen Knien hast, dann klick doch mal hier und dann kommt man bei uns auf die Seite, wo man dann eben halt Kniespezialisten findet. Und das ist die eine Facette. Und dann haben wir natürlich den Social Media Bereich, der sehr wichtig ist für uns. Ja, wir haben auf YouTube eine der größten Datenbanken mit medizinischen Videos, wo wir im Wesentlichen Mediziner, Ärzte von uns interviewen zu bestimmten medizinischen Problemen oder auch ihren Fachgebieten. Aber meistens geht es halt um spezielle Probleme, die man so im Leben haben kann. Und das vernetzen wir auf der einen Seite natürlich wieder mit unserer asklepios.com-Seite und der Seite, wo unser Arzt drauf ist. Das heißt, wir schaffen damit natürlich auch eine höhere Sichtbarkeit im Internet auf der einen Seite. Gleichzeitig bieten wir natürlich potenziellen Patienten die Möglichkeit, ihren Arzt auch einmal kennenzulernen. Wenn ich also überlege, soll ich zu dem ins Krankenhaus gehen, ist das für mich der richtige Mann? Mein Arzt hat mir empfohlen, geh zu dem mal. Und dann habe ich da die Möglichkeit, den schon mal zumindest im Video kennenzulernen und ein bisschen was zu erfahren über das Problem, das ich habe und vielleicht auch ein positives Gefühl zu entwickeln, zu sagen, oh, der Mann wird kompetent, in dessen Hände begebe ich mich. Und dann haben wir unsere Facebook-Seite, auf der wir ja sehr bunt unterwegs sind. Wir haben da natürlich sehr stark, spielen wir da medizinische Themen auch. Wir haben das auch sehr stark als Verlinkungskanal natürlich für unsere YouTube-Videos. Aber wir bedienen dort auch ja ein paar lockere Themen. Ja. Einfach um, alles dreht sich natürlich immer um Asklepios, um Gesundheit, um gesund werden, gesund bleiben. Und das ist relativ beliebt. Wir haben eine ganz, ganz solide Fanbase da. Und auch die Zeiten, in denen sich die Nutzer das durchlesen, sind bei uns auch sehr respektabel. Das funktioniert alles ganz gut.
Wir hatten gerade vor wenigen Wochen den Andreas Arnsen, Geschäftsführer vom Wort- und Bildverlag, hier bei uns im Podcast, der vor allem bekannt ist für die Apothekenumschau, aber auch für viele andere medizinische Ratgeber. In dem Moment, in dem es um Gesundheitsthemen geht und die Leute ein bestimmtes Problem haben, kommt man natürlich auch relativ schnell in so ein negatives Thema rein. Weil wenn ich krank bin oder ein Problem mit etwas habe, dann belastet das ja viele. Und wenn ihr sehr viel diese Gesundheitsthemen auch aufgreift, wie macht ihr das, dass ihr diese Themen schon wissenschaftlich fundiert darstellt, aber trotzdem den Leuten auch keine Angst macht, sondern eher ihnen eine gute Einführung gibt und sie mit an die Hand nimmt. Wie ist da so euer schmaler Grat und wie stellt ihr das bei euch im Team auf? Also arbeitet ihr eng mit den Ärzten zusammen, die Kollegen aus der Unternehmenskommunikation? Wie schafft ihr das, dass diese Themen trotzdem irgendwie halbwegs unterhaltsam auch sind und halt nicht so diesen negativen Touch bekommen mit ich bin krank?
Naja, bei uns geht es ja in erster Linie wieder um das Gesundwerden. Ja, natürlich wird nicht jeder gesund. Das ist natürlich auch so ein bisschen auch der Punkt, worüber wir damals sehr intensiv diskutiert haben, als wir unseren Claim neu gemacht haben, weil wir natürlich auch Patienten haben, die in der letzten Phase ihres Lebens sind, wo an Gesundwerden nicht mehr zu denken ist. Dennoch ist dieses Gesundwerden natürlich ein Haltungsgedanke. Ja, und jeder, der bei uns arbeitet, kann sich hinter diesem Gesundwerden, und ich arbeite dafür, dass Menschen gesund werden oder so gut, wie es geht, durch Leben kommen, kann sich jeder Verein. Und um auf deine Frage halt konkret zurückzukommen, ja, wir arbeiten dann immer sehr eng mit den Ärzten zusammen, versuchen das eben halt auch immer zielgruppenspezifisch ein bisschen aufzubereiten. Ne? Und wichtig ist uns dabei immer, dass wenn unsere Ärzte was machen, ob jetzt auf unseren YouTube-Videos oder im Podcast oder auch in unserem Fernsehsender, wir haben auch einen Fernsehsender, den wir Health TV, den wir gegründet haben, wo zumindest teilweise auch Ärzte bei uns auftreten, ist es uns aber wichtig, dass man die Themen leicht und verständlich rüberbringt. Der ist manchmal nicht ganz einfach. Ja, einige unserer Ärzte sind da halt auch tatsächlich sehr wissenschaftlich und sehr medizinisch unterwegs und man muss sie dann so ein bisschen dazu schieben, dass die Menschen das auch noch verstehen, was sie da erzählen. Das ist nicht jedem mitgegeben. Man hat das Gefühl, man könnte hinterher ein Physikum ablegen, wenn man das dann gehört hat, was sie erzählt haben. Aber wir versuchen sie schon immer ganz gut vorzubereiten auf das, was wir im jeweiligen Kanal und jeweiligen Medium machen wollen, und in einigen Bereichen kann man es dann ja auch nochmal überarbeiten, zumindest im Printbereich.
Stichwort Zeit. Wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass zum Beispiel Bürokratie ein ganz großes Thema bei Pflegekräften, bei Ärzten ist und dass teilweise sogar ein Drittel der Zeit nur für die Dokumentation verbraucht wird teilweise. Welche Rolle spielt da Digitalisierung und digitale Angebote, zum Beispiel Online-Terminvergabe, digitale Patientenakte? Sind das Themen, die bei euch gerade aufpoppen, die ihr schon auf dem Schirm habt? Wie geht ihr mit diesem großen Thema Digitalisierung um?
Ja, jetzt kommen wir da in ein sehr weites Feld. Ne? Jetzt kommen wir nämlich sozusagen in das Gesundheitssystem mit all seinen Schwächen, mit denen wir umgehen müssen. Und es ist richtig, wir kritisieren das sehr stark. Die Bürokratie im Gesundheitswesen hat sehr, sehr stark zugenommen in den letzten Jahren und nimmt immer weiter zu. Die Regulatorik greift immer mehr um sich. Und das führt tatsächlich dazu, dass Pflegekräfte so gut 35% ihrer Arbeitszeit für Dokumentationsaufgaben verwenden und Ärzte sogar 40% ihrer Arbeitszeit. Das ist natürlich Zeit, die am Bett des Patienten fehlt am Ende des Tages. Ja, natürlich geht es nicht ganz ohne, ja, aber man sollte doch sehr stark daran arbeiten, das zu optimieren. Da sind eigentlich alle, die für das Gesundheitssystem Verantwortung tragen, aufgefordert, da aktiv zu werden. Einen ganz starken Einfluss darauf haben tatsächlich die Krankenkassen selber, die über den MDK immer stärker in die Prüfung von Rechnungen reingehen und alles Mögliche beanstanden, um am Ende des Tages Leistungen, die erbracht wurden, nicht bezahlen zu müssen. Also da geht es auch sehr stark um Geld im System, das gespart werden soll. Und dagegen wehren sich natürlich die Leistungserbringer. Das sind nicht nur wir, das sind alle Leistungserbringer, die dann versuchen sozusagen da die Dokumentation so fein zu machen, dass da gar keine Ansatzpunkte bestehen für den medizinischen Dienst der Krankenkassen, da in irgendeiner Form Kritik an der Leistungserbringung zu äußern. Die digitale Patientenakte, das ist ein wichtiges Thema. Wir arbeiten da sehr stark dran. Wir führen sie hier in Hamburg seit Anfang vergangenen Jahres in allen unseren 7 Krankenhäusern ein. Wir haben es noch nicht überall, aber wir, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, wir haben zumindest 4 Krankenhäuser, glaube ich, aktuell. 7 haben wir, aber bis nächstes Jahr oder bis zum Ende nächsten Jahres wollen wir dann alle Krankenhäuser umgestellt haben auf die digitale Patientenakte. Und das erleichtert natürlich schon einiges. Es ist natürlich zunächst einmal immer eine Umstellung, ein gewisser Change-Prozess. Ja, die Prozesse werden dann im ersten Schritt auch erstmal langsamer. Das ist immer so, wenn man sowas macht, weil natürlich jeder sich erstmal darauf umstellen muss. Aber wenn man es dann hat, bringt es schon immense Vorteile. Es bringt Vorteile in der Dokumentationssicherheit auf der einen Seite, ja, weil vieles auf Papier gemacht wird, wo man manchmal sich fragt, was steht denn da eigentlich? Ja, das fällt dann natürlich weg. Und auf der anderen Seite ist so eine digitale Patientenakte für jeden, der im Behandlungsprozess beteiligt ist, dann auch einsehbar. Ja, die klassische Papierakte, die ist halt im Zweifel immer nur an einem Ort, und wenn der Patient durch mehrere Stationen durchwandert, dann muss diese Akte immer mitwandern, und manchmal tut sie das dann halt auch nicht und dann liegt sie mal nicht vor oder dann fehlt der ein oder andere Befund noch. Und das fällt natürlich im Rahmen der Digitalisierung weg, und das bringt sehr viel mehr Effizienz natürlich ins System rein, das erleichtert vieles, und das bringt natürlich auch sehr viel mehr Sicherheit für den Patienten mit, weil natürlich, wie gesagt, seine Daten immer verfügbar sind. Ne?
Mir ist aufgefallen, dass ihr sehr viel aktives Agenda-Setting macht. Also zum Beispiel, als es jetzt im Juni und Juli zum Teil sehr, sehr heiß war, Da habt ihr Tipps gegeben, wie man mit der Hitzewelle und den tropischen Nächten umgeht und wie man dann besonders gut schläft. Das Thema E-Scooter ist seit Mitte Juni in Deutschland Thema oder vor allem auch in Hamburg, weil seitdem sind die hier erst zugelassen. Da habt ihr eine Pressemitteilung rausgegeben zum Thema E-Scooter-Unfälle. Als die Fußball-WM war, schon ein bisschen zurücklegend, habt ihr gesagt, okay, jedes Baby, was währenddessen geboren wird, bekommt ein Babybody mit einer Flagge drauf von der deutschen Nationalmannschaft. Also ihr seid da sehr aktiv am Zahn der Zeit. Wie generiert ihr diese Themen? Habt ihr morgens eine Art kurzes Joe Fix, wo jeder mal anspricht, was ihm so aufgefallen ist und wozu man dann auch wirklich aktive Kommunikation betreiben kann? Oder wie handelt ihr das?
Also wir haben ein sehr gutes Team in der Kommunikation bei Asklepios. Wir sind nicht viele, aber wir sind wirklich ein sehr gut eingespieltes Team. Wir haben natürlich eine Kommunikationsplanung, wo wir natürlich auch ein paar Themen, die man regelhaft voraussehen kann. Und da gehört sicherlich das Thema Hitze dazu oder was gehört in eine Reiseapotheke rein. Das sind natürlich durchaus planbare Themen. Wir reagieren natürlich aber auch auf aktuelle Veränderungen und Entwicklungen und das mit den E-Scootern. Das ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel. Das ist dann tatsächlich aus unserem medizinischen Bereich heraus entstanden, ja, weil angetrieben durch einen unserer Professoren, der in der Chirurgie am Ende des Jahres tätig ist, der hat angefangen, als diese E-Scooter freigegeben wurden, zu zählen, wie viele Unfälle haben wir denn eigentlich, die bei uns reingehen, die klar mit E-Scootern in Verbindung stehen und auch sehr gezielt danach gefragt. Teilweise weiß man das manchmal gar nicht, ja, da kommt ein Patient rein und hat irgendeine Handverletzung, also es wird dann ganz richtig übermittelt, wie es passiert ist. Er ist halt gestürzt, ja, aber ob jetzt auf dem E-Scooter war oder einfach so hingefallen ist, wird manchmal nicht übermittelt. Aber wir haben das halt sehr erfasst und haben halt festgestellt, dass man da doch sehr viel, sehr ernste Verletzungen bekommen kann. Und wir haben im Moment zumindest in unseren Chirurgien, die im Innenstadtbereich liegen oder in unseren Notaufnahmen, muss man sagen, sehr viel mehr Unfälle, die durch E-Scooter hervorgerufen werden, als durch klassische Fahrradunfälle.
Kleiner Sprung zum Thema Nachwuchs. Seit 2008 gibt es ja den Asklepios Campus in Hamburg, die Niederlassung der medizinischen Fakultät der Semmelweis-Universität Budapest. Da können Studenten dann den klinischen Teil des Medizinstudiengangs absolvieren. Seht ihr das auch als strategisches Tool der Mitarbeitergewinnung für die Zukunft? Ist es so, dass die Studenten dann auch öfter bei euch in Hamburg zum Beispiel landen? Oder was war das Ziel dieser Kooperation?
Naja, das ist ein Stück weit auch Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung, die wir übernehmen, dass wir sagen, es gibt Ärztemangel an allerorts, ja, und den medizinischen Nachwuchs mit auszubilden, das ist Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Deswegen sind wir seinerzeit diese Kooperation auch eingegangen und wir bieten dort ein sehr dezidiertes, sehr hochwertiges Studium an, mit sehr kleinen Gruppen. Das ist wirklich eine tolle Einrichtung der Campus hier in Hamburg. Und das Ganze findet in St. Georg statt. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, dort seinen klinischen Teil bei uns mitzumachen und dicht am Patienten zu sein. Und natürlich verbinden wir damit auch ein bisschen die Hoffnung, die Leute dann auch später, zumindest die wir haben wollen, dann auch bei uns zu halten. Aber fairerweise, ich weiß gar nicht, wie hoch die Quote da ist, derjenigen, die ja tatsächlich unmittelbar bei uns landen oder auch woanders landen. Aber am Ende des Tages ist ein Studium, die Leute bezahlen dafür auch. Ja. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der am Ende des Tages bei uns unterkommt und den wir auch gebrauchen können, aber man trifft sie auch immer zweimal und es gibt so ab und zu mal so Alumni-Veranstaltungen da, wenn man das sieht, wir hatten jetzt auch gerade Jubiläum letztes Jahr von der Uni und das ist schon toll, wenn man sieht, wer da alles zusammenkommt und was aus den Leuten teilweise geworden ist. Das ist wirklich eine echt großartige Einrichtung.
Welche Bedeutung spielt bei euch Fachkräftemangel, weil eure Kommunikation richtet euch sich zum Teil auch an Ärzte. Ihr macht zum Beispiel die hanseatischen Klinikkonferenzen. Ist das für euch auch eine Maßnahme, um in aktiven Dialog mit Ärzten zu kommen, die vielleicht bei euch noch nicht direkt tätig sind?
Also die hanseatischen Klinikkonferenzen richten sich an sogenannte Einweiser, also an Ärzte, die eigene Praxen betreiben und wo wir ihnen themenbezogen unsere Expertise vorstellen, erläutern, was wir in unseren einzelnen Häusern anbieten können. Und da geht es am Ende des Tages darum, dass wir natürlich die niedergelassenen Ärzte motivieren wollen, Patienten zu uns zu überweisen mit bestimmten Problematiken, die wir bei uns gut behandeln können. Da geht es also nicht darum, um Ärzte für unsere Häuser zu gewinnen. Gleichwohl ist Fachkräftemangel im Gesundheitswesen ein wirklich gewichtiges Thema, sowohl auf der Ärzteschaft, vielmehr aber auf der Pflegeseite. Es fehlen in Deutschland massiv Pflegekräfte und gleichzeitig werden wir von der Politik ja immer mehr aufgefordert, Pflegepersonal Untergrenzen einzuhalten für bestimmte Bereiche in den Kliniken. Und wenn man die nicht erfüllen kann, dann wird man mit Strafen belegt, was dazu führt, dass wenn das Personal am Markt gar nicht verfügbar ist, wir auf der anderen Seite dann, das machen andere Klinikbetreiber auch, im Zweifel sogar genötigt werden, einzelne Betten zu sperren. Am Ende des Tages, wir kritisieren das sehr, ja, weil diese Untergrenzen sind sehr willkürlich gesetzt und sind so nach dem Gießkannenprinzip von der Politik festgesetzt worden, sind nicht sachgerecht und gleichzeitig wollen wir natürlich die Untergrenze überall einhalten und wir brauchen ohnehin überall mehr Pflegekräfte, aber sie sind am Markt einfach nicht verfügbar. Und wir versuchen, diesen Mangel mit allen Mitteln auch aus eigener Kraft zu beseitigen. Wir haben zum Beispiel auf den Philippinen ausgebildete Pflegekräfte angeworben, die wir für den deutschen Markt dann nochmal speziell vorbereitet haben, den wir Deutschunterricht gegeben haben, die also über Deutschkenntnisse verfügen. Wie gesagt, die verfügen auch über Berufserfahrung, sind keine Berufsanfänger, die wir gerne hier in Deutschland mit Arbeitsverträgen reinholen würden. Aber wir kriegen sie nur sehr, sehr verzögert ins Land rein, weil die Anerkennung der Ausbildungsunterlagen, aber insbesondere die Visavergabe so zögerlich verläuft, dass wir sozusagen den großen Schwung nicht reinkriegen, den wir eigentlich alle brauchen. Und da stehen wir so im kurzen Eck. Auf der einen Seite sucht die ganze Branche Pflegepersonal händeringend. Gleichzeitig soll die Pflege entlastet werden von politischer Seite, aber es gibt irgendwie kein Konzept seitens der Politik, wie man beides im Moment lösen kann. Ja, auf der einen Seite den Personalbedarf decken und auf der anderen Seite neue Leute in diesen Markt reinzukriegen. Und daran arbeiten wir natürlich. Ja, wir versuchen da für uns eigene Wege zu gehen, neue Pflegekräfte für uns zu gewinnen. Aber es ist halt am Ende des Tages ein sehr langwieriger Prozess. Und wenn man sieht, wie sich die Demografie entwickelt, dann wissen wir, wie viele Pflegekräfte wir in den nächsten Jahrzehnten noch brauchen. Insofern ist das eine gesellschaftspolitische Aufgabe, hier was zu tun. Da ist sehr stark die Politik gefordert.
Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Thema Fachkräftemangel, Digitalisierung hatten wir schon. Wenn wir mal einen Blick in die Zukunft wagen, die nächsten 5-10 Jahre, was würdest du sagen, gibt es da noch andere Themen, die die Branche ein bisschen bestimmen werden? Was anderes, das ihr noch auf dem Schirm habt?
In 5 years. Naja, wenn man auf die Branche guckt, da muss man sagen, sind wir schon mit der Branche in einer wirklich ernsten Phase angekommen. Das Gesundheitssystem wird immer herausfordernder. Die Kosten steigen grundsätzlich immer weiter. Allerdings werden die Gesundheitsausgaben nicht im gleichen Maßen steigen. Das heißt, da tut sich also eine Schere auf und wir sind sehr stark der Meinung, dass man das Gesundheitssystem sehr grundsätzlich angehen sollte. Es gibt verschiedene Themen. Man muss am Fallpauschalensystem arbeiten. Das gibt es jetzt seit 15 Jahren. Das ist nicht das Verkehrteste, was man machen konnte. Aber man muss auch mal nach 15 Jahren auch mal raufschauen und sagen, was könnte man da besser machen? Es werden einige medizinische Leistungen einfach nicht sachgerecht vergütet. Man kann da zum Beispiel die Kindermedizin nennen, die deutlich unterrepräsentiert ist im Fallpauschalensystem. Gleichzeitig sehen wir ja, dass immer mehr Leistungen ambulant erbracht werden, aber es gibt sehr starke Sektorengrenzen zwischen der stationären Versorgung und der ambulanten Versorgung. Auch da müssen unserer Meinung nach die Sektorengrenzen deutlich aufgeweicht werden. Das muss alles enger zusammenwachsen. Da gibt es also viel zu tun. Und Ja, auch was die Anzahl der Krankenhäuser in Deutschland angeht, sind wir auch der Meinung, man muss die Gesamtstrukturen in Deutschland sich einmal ansehen. Wir sind zum Beispiel der Meinung, dass man die Krankenhausplanung sehr viel bundespolitischer angehen sollte und einfach von oben drauf schauen sollte, wo will man welche Versorgung haben. Es gibt Länder, die haben das mal gemacht. Dänemark ist ja immer ein beliebtes Beispiel, die von, ich glaube, in seiner Zeit rund 400 Krankenhäuser, die sie hatten, auf 20 Krankenhäuser runtergegangen sind, die dann eben entsprechend groß sind, entsprechend gut ausgestattet sind. Ob das jetzt der richtige Weg ist, mal dahingestellt. Aber Fakt ist, wir müssen an diesem Gesundheitssystem sehr deutlich arbeiten, damit uns das nicht irgendwann um die Ohren fliegt, weil wir es irgendwann nicht mehr bezahlen können.
Klasse. Vielen Dank, Runa. Das war ein ziemlicher Ritt durch alle möglichen Themen. Daran merkt ihr einfach, wie groß euer Spektrum ist, was ihr bedienen müsst und welche Herausforderungen ihr auch habt und wie ihr mit der Zeit gehen müsst. Insofern freue ich mich, dass wir hier so einen spannenden Podcast hatten. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an dich, Gerne. Martin. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.